Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes. Ohne System kein unternehmerischer Erfolg. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Nun, ich arbeite ausschließlich mit kleinen und mittelständischen Unternehmen, Geschäftsführern, Unternehmern bis zu einer Größe von, sagen wir mal, maximal 200 bis 300 Mitarbeitern. Und ich habe noch keinen Unternehmer und kein Unternehmen kennengelernt, das nicht wachsen wollte. Alle wollen wirtschaftlich erfolgreich sein. Das ist jetzt irgendwie nicht so die Riesenüberraschung, denn das ist ja der Sinn eines Unternehmens, dass es Geld verdient. Ja, also wir können jetzt mal die Ebene verlassen, wo wir sagen, nein, es geht darum, was Tolles für Menschen zu machen. Ja, natürlich, wir wollen für unsere Kunden diesen berühmten Mehrwert liefern, diese unsägliche Worthülse. Aber es ist ja wirklich richtig. Also egal, ob es ein Produkt oder ein Service ist, wir wollen ja was tun, damit es für Menschen irgendwie besser wird. Ne? Ja, und nur um es gesagt zu haben, ja, es gibt jede Menge Unternehmen da draußen, die irgendwelchen völlig sinnlosen Shit produzieren, nur weil man es verkaufen kann. Das würde die Tür öffnen zu einer Podcast-Episode über Ethik im Unternehmertum, denn einfach zum Beispiel nur irgendwelchen hirnlosen Plastikscheiß zu produzieren, den Kinder konsumieren und um damit Geld zu machen und um die Welt noch mehr mit Plastik zu vermüllen und Kinder noch mehr zu verblöden und die Eltern noch mehr von ihrer Verantwortung zu entbinden, sich mit den Kindern zu beschäftigen, wie diese Tonys zum Beispiel, kann ich nichts mit anfangen. Ist für mich kein verantwortungsvolles ethisches Unternehmertum. Ja, auf der einen Seite quatschen alle, wie toll moralisch sie sind und jeder will auf der Seite der Selbstgerechten stehen und alle wollen den Planeten retten und wenn man da genau hinschaut, kannst du es ja alles sauber vergessen. Aber gut, darum geht es hier in dieser Episode gar nicht. Sondern es geht darum, dass jedes Unternehmen gerne Geld verdienen möchte und jeder Unternehmer möchte gerne mehr Geld verdienen. Und wer sich erzählt, dass es nicht so ist, der hat entweder irgendwas nicht verstanden, sei es Unternehmertum oder Geld oder die Welt an sich, oder er belügt sich einfach. Und ich würde mal behaupten, dass in 9 von 10 Fällen sich die Menschen selber belügen. Denn wer würde nicht gerne mehr Geld verdienen wollen? Also warum denn nicht? Ja, ich brauche hier nicht mehr Geld. Also erstens muss ich sagen, bist du da sicher? Denn also bei aller Liebe, so ein paar Millionen auf dem Konto zu haben, ist ja nice, aber so richtige Sicherheit sieht anders aus, ne? Ohne das kleinreden zu wollen, bei allem Respekt. Und auch so diese Aussage, ja, was brauche ich denn noch? Darum geht's doch gar nicht. Es geht möglicherweise um ein Erbe, also jetzt nicht bloß um was zu vererben, sondern was kann man alles aufbauen damit, was kann man alles hinterlassen? Und es geht doch letztlich auch darum, diese Challenge, die wir Leben nennen und die man auch als Unternehmer tatsächlich annehmen sollte, weiterzuführen. Also der Zweck ist doch das Spiel an sich. Und ich bezeichne Business gerne als Game, als Impossible Game spiele ich das gerne. Und da geht es doch einfach darum, weiter zu wachsen. Es geht doch einfach darum, mehr zu machen. Und natürlich ist eine der Aufgaben da drin, auch mehr Geld zu verdienen. Was auf der anderen Seite bedeutet, man könnte mehr Menschen beschäftigen, man könnte mehr für Kunden tun, man könnte mehr Kunden zufriedenstellen, man könnte neue Dinge tun, man könnte innovativ sein, man könnte kreativ sein. Ja, dann kann man Investor sein und. Also für mich ist das nicht diskutabel zu sagen, ja, mehr Geld brauche ich nicht, jetzt höre ich auf. Das ja, entzieht sich mir. Egal. Also, wir reden mal darüber, wie ein Unternehmen wirklich wächst. Und das große Problem der deutschen KMU ist ja, dass die eben in aller Regel nicht wachsen. Und dass die allermeisten von denen auch strugglen. Ja? Und auch wenn die Anfangsjahre super laufen, das ist ja häufig so, dann heißt das ja eben genau nicht, dass es so weitergeht. Und die Erfahrung macht ja auch jeder irgendwann, dass es so nicht weitergeht. Und dass man dann sich spätestens damit beschäftigen muss, wie man die Dinge anders macht, damit es eben weitergehen kann, dieser Zeitpunkt wird häufig versäumt oder ignoriert. Ist völlig egal, wie man das betrachtet. Ich habe das schon oft gesagt, das typische Unternehmen beginnt ja so, dass der Unternehmer irgendwie eine Idee hat, was machen möchte, sei es, ob er im Handwerk eben sein Handwerk selbstständig betreiben will und dann fängt man an, Leute einzustellen und Sachen zu kaufen, Computer, Maschinen, whatever, was man eben so braucht und dann fängt man an, Kunden zu akquirieren und dann fängt man an, seine Leistung, seine Services, seine Produkte zu verkaufen und es funktioniert dann irgendwie auch ganz gut und dann wächst das Unternehmen am Anfang auch und alle machen da so teilweise am Anfang sehr ambitioniert das, was man eben so tut. Genau aus diesem Grund macht sich kaum ein Unternehmer von Anfang an Gedanken über Systeme, Strukturen und Prozesse. Und ich weiß, das ist so ein Reizthema, wo dann alle ganz gelangweilt abwinken. Zum einen, weil sie eben keinen Bock drauf haben, zum anderen, weil ich dann immer wieder höre, ja, haben wir alles schon probiert, funktioniert ja nicht. Und das ist ja kompletter Nonsens. Also wenn du wirklich mit Systemen, Prozessen und Strukturen arbeitest, dann funktioniert das auch. Wenn man natürlich irgendwie so halbscharig irgendwie da rumwurstelt, nichts wirklich zustande bringt und dann sagt, er hat nicht funktioniert, dann ja, hat das eher was mit einem Realitätsverlust zu tun, als mit der Tatsache, dass diese Dinge nicht funktionieren. Denn Fakt ist ja, es gibt keine Organisation auf der Welt, die jemals ohne Systeme, Prozesse und Strukturen funktioniert hätte auf Dauer. Völlig egal, in welchem Zeitalter. Ja. Nun, ich muss das schon Verweigerungshaltung fast nennen, die ich immer wieder erlebe, diese Dinge aufzubauen, die ist schon enorm. Warum? Ganz einfach, weil am Anfang hat es gut funktioniert, dann funktioniert es irgendwann nicht mehr gut, dann fransen diese Dinge auseinander, dann stimmen die Zahlen nicht mehr, dann stimmt es irgendwie im Unternehmen nicht mehr, es gibt immer mehr Konflikte im Team mit den Mitarbeitern, dann geht die Fluktuationsrate hoch, dann wursteln alle so vor sich hin. Es gibt viel Ärger, es gibt viel Probleme, der Chef muss sich um 1000 Dinge kümmern, immer wieder gibt es Sachen mit den Kunden, immer wieder gibt es Sachen im Team, immer die gleichen Gespräche, häufig mit immer den gleichen Mitarbeitern, dann geht wieder einer, dann kommt wieder einer, dann findet man keinen, dann ist der Druck aufs Team zu hoch, dann sind die unzufrieden, deswegen geht vielleicht der Nächste, also das dreht sich alles so im Kreis. Und da drin entsteht dann der Eindruck, wir haben keine Zeit dafür. Ja, ich vergleich das immer gerne mit dem Umstand, dass du ganz schnell auf der Autobahn unterwegs bist und weil du so schnell ankommen willst, kannst du nicht zum Tanken rausfahren, weil da verlierst du ja Zeit. Ja, das ist so die Logik, die da drin steckt, wenn man sagt, ja, ist super wichtig, Leadership ist super wichtig, Kultur ist super wichtig, Systeme, Prozesse ist alles super wichtig, können wir uns jetzt aber nicht drum kümmern. Okay, dann wie genau soll sich die Situation jemals verändern, wenn nichts verändert wird? Das ist so schizophren, das ist so unglaublich schizophren. Und das ist sicherlich ein gutes Stück weit menschlich, also Menschen verhalten sich ja überall so völlig unlogisch. Aber jetzt muss ich sagen, gut, Unternehmertum ist grundsätzlich ja etwas Systematisches und Strukturiertes. Das sollte einem doch von Anfang an irgendwie klar sein. Und auch wenn man da viele Dinge noch nicht weiß und viele Fehler noch machen muss und viel einstecken muss, muss doch trotzdem sein, in welche Richtung das Ganze geht. Und nur weil es gut läuft, heißt es eben nicht, wir können es einfach so laufen lassen. Denn typischerweise passiert ja dann immer das Gleiche. Egal, ob es nach 6 Jahren ist, nach 10 Jahren ist, nach 15 Jahren ist, es ganz beliebig, wann dieser Zeitpunkt eintritt. In Anführungszeichen plötzlich funktioniert es jetzt nicht mehr. Jetzt rennen die Leute weg wie verrückt. Ich habe eine ganze Reihe von Unternehmern bereits kennengelernt und auch zum Teil betreut, denen sind auf den Schlag 90% ihrer Belegschaft weggerannt innerhalb von wenigen Monaten. Und es war überhaupt nicht klar, warum eigentlich. Ja, weil man sich halt nie drum gekümmert hat, was wirklich in diesem Unternehmen vorgeht, was wirklich im Team vorgeht, was mit den Leuten ist. Man hat sich nicht drum gekümmert, wie es denen geht. Es gab keine echte Connection, es gab keine Verbindung. Man hat zugelassen, dass überall Gräben aufreißen. Die Distanz wurde von der Geschäftsleitung eher noch weiter gefördert, weil Augen zu und durch, ne, solange die da alle machen, brauche ich mich nicht drum kümmern. Das ist ja so die typische Herangehensweise. Ja, und dann in Anführungszeichen schlagartig kippt die ganze Kiste. Und dann sitzt du da mit 2 Halbtagskräften. Und das passiert öfter, als du denkst. Das ist was völlig Normales. Und das Gleiche passiert auf der Kundenseite. Man hat sich nie mit Marketing auseinandergesetzt. Man hat das am Anfang so hingekriegt, ja, vielleicht noch persönliches Netzwerk, Kontakte, ein paar Sales Guys hingesetzt, die halt mehr oder weniger gut Kunden akquirieren, irgendwann, naja, die gehören ja auch zum Team. Es passiert immer weniger im Sales, dann überlegt man, ob man die austauscht oder neue dazu holen muss und es gibt dann so ein bisschen auf und ab, mal läuft es besser, mal läuft es schlechter. Wirkliches Marketing wird nicht gemacht. Es gibt insgesamt kaum eine Außendarstellung des Unternehmens, deswegen klappt es dann mit der Mitarbeiterakquise auch nicht mehr. Gerade in unserer heutigen Zeit, wir leben im digitalen Zeitalter, ist an Deutschland weitestgehend vorbeigegangen. Und zwar nicht bloß am Staat, sondern auch an den Unternehmen. Ja, so Marketing, so hier war es, Außendarstellung. Ja, wir haben noch eine Website, die dann häufig aussieht wie irgendwas ganz Schreckliches aus den 90er Jahren. Ja, so Selfmade-Baukasten. Für 0 Euro, was der Provider mitgeliefert hat, überwiegend textlastig, überhaupt keine Emotion darauf, überhaupt keine Repräsentation von dem, was das Unternehmen eigentlich ist, was der Purpose des Unternehmens ist, was die Mission ist, welche Leute da sind, wie das Miteinander ist. Das sind alles die Dinge, die die Menschen wissen wollen. Und ich glaube, es wird gemeinhin übersehen, dass der demografische Wandel wirklich in voller Aktion ist. Und das heißt nicht nur, dass immer weniger Arbeitskräfte zur Verfügung stehen werden. Und bei den Fachkräften ist es ja jetzt schon eine katastrophale Situation. Sondern die jüngeren Generationen sind die, die den allergrößten Teil der Arbeitnehmer stellen in den nächsten 10 Jahren. Und die orientieren sich ausschließlich am Internet. Ja, und das, was ich durchgehend von Unternehmern höre, ist so, ja, Social Media, ja, finden sie zum Kotzen oder sogar gefährlich und was ist da, wenn ich da, warum soll ich mich da irgendwie darstellen, ich bin doch kein Clown und ja, die haben einfach keinen Bock drauf. Deswegen gibt es praktisch keine Unternehmerpräsenz in den deutschen Social Media. Wenn du über den großen Teich gehst in den USA, ganz anderes Bild. Ganz anderes Bild. Ja, auch hier auf der sogenannten Business-Plattform LinkedIn. Da sind sicherlich sehr viele versammelt, die gucken aber alle nur zu. Und liebe Leute, das ist schön, wenn ihr zuguckt, nur wie soll irgendjemand mitkriegen, dass es euch gibt und was ihr tut? Und da gucken die Leute, die gucken auf Facebook, die gucken auf Instagram, die gucken auf YouTube, die gucken auf TikTok, die gucken auf LinkedIn. Die gucken zu allerletzt eure Website an. Ja, also das ist auch ein System, was man installieren muss. Marketing ist eines der Systeme, das jedes Unternehmen installieren muss. Und dazu gehört Branding dazu. Und Branding bedeutet, über Menschen zu sprechen, Menschen zu zeigen, das Menschliche im Unternehmen zu zeigen. Nicht irgendein Logo und ein Fabrikgebäude und vielleicht so einmal dieses gestellte Foto, wo die gesamte Belegschaft vor dem Gebäude steht und freundlich grinst. Leute, das ist kein Branding, das stellt keine Beziehung her. Ja, wir reden über Emotionen, wir reden über Vertrauensbildung. Und dieses ganze Gejammer über den Fachkräftemangel hat ja zu einem großen Teil damit zu tun, dass sich die Unternehmen einfach nicht präsentieren, sondern einfach platt irgendwelche Jobanzeigen nach wie vor auf die alte Art und Weise veröffentlichen, dann lieber viel Geld für Headhunter, Personalvermittler, Social Media, Jobagenturen ausgibt, anstatt das selber in die Hand zu nehmen. Wenn ich überlege, was diese Social Media Jobvermittler kosten, das ist ja horrend, das ist ja absolut horrend für Zeug, dass ihr locker mit 1, 2 Freelancern, die vielleicht sogar nur halbtags oder stundenweise oder auftragsweise arbeiten, locker selber machen könntet. Das Ding ist nur, was die tun, ist euch überhaupt mal einen Außenauftritt zu verleihen. Und das ist so etwas, wo ich mir denke, lieber Gott, kann denn keiner in Deutschland rechnen? Wenn ihr kontinuierlich den Außenauftritt für 0 Euro nach außen transportieren würde. Denn Social Media, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok kostet alles 0 Euro, sich dort zu zeigen. Und das machst du regelmäßig über lange Zeit, sprich Monate, Jahre, am besten Open End, sollte grundsätzlich Open End sein, aber du musst ein paar Monate erstmal investieren. Und dann hast du einen Außenauftritt, auf den du verweisen kannst. Und dann ist es wirklich kleines Kino, irgendwo eine Werbeanzeige zu schalten, die vielleicht unter dem Verständnis, wie man sich nach außen präsentiert, auch ein bisschen nett gemacht ist und nicht bloß so, wir suchen einen Karosseriebauer mit 10 Jahren Erfahrung und folgenden Abschlüssen und bla bla, melde dich hier und wir bieten tolle Zukunftssicherheit und Benefits, bla. Sondern etwas, wo sich die Leute wirklich angesprochen fühlen und das Gefühl haben, wow, das ist geil, da zu arbeiten. Ja? So passiert ja alles nicht. ist das System, was in den wenigsten Unternehmen vorhanden ist, Marketing, Branding, ist ein System. Aber es fängt ja noch viel früher an. Also die Grundlage für ein gut funktionierendes Unternehmen ist und bleibt die Unternehmenskultur, die auf Purpose und Vision basiert und die auch gezielt systematisch erschaffen werden muss, und zwar mit den Menschen im Unternehmen zusammen. Und es reicht nicht, einfach mal drüber zu quatschen, welche Werte wir haben und was für eine Unternehmenskultur wir uns wünschen, sondern auch die muss strukturiert, systematisch wirklich aufgebaut werden mit allem, was dazugehört, mit Dingen, auf die wir uns einigen, wie wir die Dinge hier tun und so weiter. Ja, das ist nicht mal so irgendwie ein esoterisches Meeting mit den Mitarbeitern und dann haben wir drüber gesprochen und jetzt sind alle on board. Sondern wir wollen das ja jeden Tag miteinander leben und wir wollen ja eine besondere Art und Weise etablieren, wie wir hier miteinander umgehen, auf die wir auch stolz sind, die uns von anderen unterscheidet. Das bindet übrigens Menschen auch sehr stark. Wir sind alle sozusagen Stammeswesen. Ja? Wir wollen diese Zusammengehörigkeit spüren. Und ich verweise immer wieder darauf, wie genial das Fußballfan-Clubs machen. Also da siehst du, was dieses Stammesdenken bewirkt, dass sich Leute in Särgen mit den Vereinsfarben beerdigen lassen am Schluss. Ich glaube, dass es, wenn überhaupt, eine Handvoll Unternehmen in Deutschland gibt, deren Mitarbeiter so loyal sind und so emotional an das Unternehmen gebunden sind, dass die tatsächlich sich das Firmenlogo tätowieren lassen würden. Ja? So, aber das ist ein tolles Bild. Also es geht nicht darum, dass alle Mitarbeiter jetzt dein Logo tätowiert haben oder dein Porträt oder sowas, ja, oder keine Ahnung, Foto von der CNC-Fräsmaschine, die so cool ist, sondern diese Art und Weise der Verbundenheit, auch das muss systematisch aufgebaut werden. Ja, dann haben wir Unternehmenskultur, die wertebasiert ist, die klar kommuniziert ist, die diese ganzen Verhaltensweisen inkorporiert, was dazu führt, dass wir ordentlich miteinander zusammenarbeiten können. Direkt damit untrennbar verbunden ist das Thema Leadership, dass jeder im Unternehmen tatsächlich für sich selber lernen und auch leben sollte. Jeder im Unternehmen ist gefragt, Leadership zu übernehmen in seiner Position. Man kann nicht einfach immer nur sagen, der Unternehmer ist für alles verantwortlich, die Führungskräfte sind für alles verantwortlich, die Arbeitnehmer sind genauso dafür verantwortlich, Vertrauen aufzubauen zu ihren Führungskräften, denen auch zu zeigen, dass sie in der Lage und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, ordentliche Arbeit abzuliefern, immer besser zu werden, aus ihren Fehlern zu lernen, offen zu kommunizieren. Die Tür schwingt nach beiden Seiten. Ich muss das an der Stelle mal ganz deutlich erwähnen, weil es immer so klingt, als würde ich nur auf den Unternehmern rumhacken. Die kreieren die Basis, die kreieren die Kultur und den Frame. Und wenn der nicht existiert, dann spielt der ganze Rest keine Rolle mehr. Deswegen ist das die Primärbedingung. Nur da drin können sich jetzt nicht alle anderen zurücklehnen und sagen, ja, der muss ja hier machen. Ne? Nee. Das Spiel geht uns alle an. Ja? Also um das mal ganz klar gesagt zu haben, das Investment der Mitarbeiter muss genauso sein wie das der Führungskräfte. Was natürlich automatisch dann downstream dazu führt, dass sich die Führungskräfte immer mehr raushalten können und die Teams sich einfach selber führen. Und schon haben wir alle, was wir wollen. Wir haben nämlich diese Autonomie und wir haben diese Freiheit und wir haben das wirklich fantastische Miteinander zum Besten der Organisation, zum Besten des Teams, zum Besten der Mission, damit zum Besten der Kunden, was wiederum natürlich direkte Auswirkungen auf Umsatz und Gewinn hat. Denn je zufriedener die Kunden sind, desto öfter kommen die wieder und desto positiver sprechen die über uns und desto bereitwilliger geben die Testimonials ab, die wir dann zeigen können. Ja? Und. Das kann ich alles in meinem Marketing verwenden. So, und das macht besonders. Also gerade wirklich tollen Service für Kunden abzuliefern, der woanders nicht zu finden ist, ist ein Alleinstellungsmerkmal, das unfassbar wertvoll ist. Ja. So, also dann haben wir diese Basis hier, Unternehmenskultur, Werte, Leadership und jetzt kommen wir in den Bereich der Systeme, der Prozesse und der Strukturen. Und da gehört zum Beispiel auch dazu, Systeme etabliert zu haben, die es ermöglichen, entsprechende Daten zu sammeln. Ich kenne keinen Unternehmer, der zum Beispiel tatsächlich Daten über die Probleme im Unternehmen sammelt. Sprich, eine Datenbank, eine Liste, whatever, wo einfach wo erfasst wird, wie häufig treten denn Probleme auf? Wie häufig treten die gleichen Probleme auf? Welche Situationen führen dazu, dass diese Probleme auftreten? Möglicherweise auch, welche Personen sind immer wieder involviert? Welche Strukturen gehören mit dazu oder sind dafür verantwortlich? Ja, in welchen Strukturen im Unternehmen passiert das zum Beispiel oder in welchen Prozessen passiert das immer wieder? Und dann auch zu eruieren, okay, was haben wir denn schon gemacht an Maßnahmen, was haben wir ausprobiert? Und dann hast du eine Datenbank, wo du das sehen kannst. Und wenn du einfach merkst, ey, über die letzten 12 Monate tritt dieses Problem 5-mal die Woche auf und irgendwie ist nichts passiert. Und dann hast du sehr wertvolle Daten und dann weißt du, woran du dringend arbeiten solltest. Denn das sind Sachen, die natürlich den Unterbau auf Dauer aushöhlen. Sind Daten, die nicht erfasst werden. Nehmen wir das Thema Mitarbeiterzufriedenheit, kümmert sich auch keiner wirklich drum. Das ist ein bisschen, naja, wobei, letztlich sollte jeder Unternehmer schon über seine Mitarbeiter Bescheid wissen. Und das ist das Thema Leadership wieder, Unternehmenskultur. Das heißt, du kennst deine Leute, du weißt Bescheid über die, du kennst sie einfach. Und dann weißt du nämlich auch, ob die zufrieden sind oder ob die nicht zufrieden sind. Und für mich sind so Mitarbeiterbefragungen einfach immer nur ein Zeichen totaler Hilflosigkeit. Da hat der Unternehmer keine Ahnung, was vorgeht in seinem Unternehmen. Der hat keine Ahnung eben, ob die Leute zufrieden sind, weil er mit denen gar nicht spricht, weil die Kommunikation gar nicht existiert. Und dann diese unsäglichen Mitarbeitergespräche, ja, einmal im Halbjahr oder einmal im Quartal oder einmal pro Jahr, ey, du solltest kontinuierlich mit den Leuten kommunizieren und dann brauchst du diese Mitarbeitergespräche gar nicht. Dann geht es vielleicht da nur noch drum, Weiterentwicklung, was können wir daraus machen, ja, Upskilling zum Beispiel, Weiterbildungen, wo geht's hin, welche Position stelle ich mir vor, whatever, die berühmten Karrieregespräche, die auch anders gestaltet sein sollten und die natürlich anders gestaltet werden, wenn man die Leute schon kennt, wenn die Vertrauensbeziehung da ist, weil dann ist es nicht einfach nur das technische Abarbeiten von diesen scheiß Fragenkatalogen, die ja kompletter Nonsens sind, ja, muss man ja wirklich sagen. Wo im Leben redest du denn so mit Menschen? Du würdest nicht mit deinem besten Freund oder deiner Schwester oder deinem Bruder so über ihre Karrierewünsche sprechen, wie du das in einem Mitarbeitergespräch machst. Das ist nur, um Distanz zu kreieren und Distanz ist absolutes Gift für jede Organisation. Ja, also das System muss sein, regelmäßig mit den Leuten zu sprechen. Und das Problem ist, die allermeisten Geschäftsführer von KMUs, die setzen sich lieber in ihr Büro und schubsen irgendwelche Zahlen von A nach B, wenn sie sich überhaupt mit Zahlen auseinandersetzen. Oder machen da irgendwelchen Bürokram und kümmern sich zwischendurch um all die Probleme, die die ganze Zeit entstehen, mit denen sie ständig beworfen werden, anstatt sich drum kümmern, ey, welche Strukturen, welche Prozesse müssen wir einführen, wo müssen wir besser werden, warum passiert denn das eigentlich, wie ist die Dynamik im Team, sprich, die kennenzulernen, du solltest draußen unterwegs sein, du solltest bei deinen Leuten sein, du solltest gucken, was die brauchen, wo brauchen die Unterstützung, wo brauchen die Coaching, wo brauchen die Training, und wo können wir uns weiterentwickeln. Anstelle dessen wird einfach nach irgendeiner Qualifikationsstufe und einem Zeugnis gesucht und dann geht man davon aus, dass wir jetzt mehr Qualifikationen im Unternehmen haben, anstatt sich Leute reinzuholen, die charakterlich optimal dazu passen. Und dafür brauchst du einen Prozess und ein System, einen reproduzierbaren Prozess, mit dem du die erforderlichen Charaktereigenschaften testen kannst eines Kandidaten und dann werden die selber entwickelt und zwar open-end. Und nicht immer mit der Angst, nee, wenn wir dem das alles beibringen, dann geht der woanders hin oder ja. Hält man die Leute lieber klein und ist dann nicht zufrieden, dass sie nicht performen, ne? Also, ergibt ja irgendwie keinen Sinn. Also auch das, wie ist denn der Recruiting-Prozess? Und macht es nicht mit diesem ganzen HR-Scheiß, der da draußen rumgetrieben wird. Das funktioniert doch nicht. Ihr holt immer die falschen Leute in so einem großen Teil in die Unternehmen rein, anstatt zu gucken, euch mehr Zeit zu lassen, möglicherweise auch mehr Geld zu investieren, weil es eben länger dauert, dafür aber Leute zu haben, die wirklich passen und die langfristig da bleiben. Dann habt ihr unterm Strich nämlich eine Menge Geld gespart, weil die Personalfluktuation kostet ja unglaublich viel. Und das ist die nächste Kennzahl, die so gut wie kein Unternehmen erfasst. Und da gibt es sogar eine Studie von Deloitte dazu, die zeigt, dass gerade in deutschen Unternehmen hier ein kompletter Neglect existiert. Der größte Teil der deutschen Unternehmen hat keine Ahnung über die Personalfluktuation, wie viel Prozent pro Jahr. Die wissen auch gar nicht, warum die Leute im Einzelfall gehen und die wissen teilweise nicht mal, welche Abteilungen die höchste Personalfluktuation haben. Ja, ist natürlich größenabhängig. Wenn du irgendwie 30 Mitarbeiter hast, dann weißt du das wahrscheinlich sehr genau. Wenn du bei 200 bist, dann ist schon die Frage, ob du noch genau weißt, welche Teams am häufigsten Mitarbeiter verlieren. Denn dann wäre da die Frage, okay, was ist in diesen Teams los? Wie sieht's da mit der Führung aus? Was ist da für eine Führungskraft? Weil dann hast du manchmal solche Heizdüsen da sitzen, die tolle Ergebnisse wollen, deswegen den ganzen Tag allen auf den Füßen stehen und die in den Hintern treten und ein Schreckensregiment führen. Und die haben dann gleichzeitig auch die höchste Personalfluktuation, die natürlich ihre vermeintlich guten Ergebnisse komplett auffressen am Backend. Das sind Zahlen, die so gut wie keiner kennt. Das kostet unfassbar viel Geld. Nicht zu wissen, was in den Teams vorgeht, nicht zu wissen, wie es den Mitarbeitern geht, kostet unfassbar viel Geld. Thema Produktivität. Wir wissen, dass ein Mangel an Unternehmenskultur und Leadership mindestens 25% Produktivität kostet. Das heißt, 25% deiner Lohnkosten schmeißt du einfach mal so zum Fenster aus. Für nichts. Die bringen nichts. Auf der anderen Seite lässt sich im Umkehrschluss sehr schön zeigen, immer und immer und immer wieder, arbeite an diesem Ende. Etabliere eine Unternehmenskultur, etabliere eine richtige Kommunikationskultur, etabliere Leadership und echtes Teamwork und Miteinander und die Produktivität steigt eben mal eben locker um mindestens 25%, häufig um bis zu 50%. Und es hat direkte Auswirkungen auf Umsatz und Gewinn. Also ich kann es gar nicht glauben, dass deutsche Unternehmer das, was am meisten Geld im Unternehmen bringt, so vehement ablehnen und negieren und lieber den gleichen Scheiß machen, der seit Jahrzehnten ja nicht funktioniert. Nur früher war das nicht so ein Problem, weil halt mehr Geld unterwegs war. Jetzt sind wir in der Klemme, jetzt wird das Geld immer knapper, die Zinsen sind hoch, ja, es gibt nicht mehr Kredite für null und die Leute wachsen auch nicht mehr auf dem Baum und auf einmal merkt ihr, heilige Scheiße. Wie soll das noch funktionieren? Erstens ist keiner da. Wenn ich einen holen will, kostet das viel Geld. Alleine schon ihn zu holen, kostet wahnsinnig viel Geld. Und dann versucht er euch ja alle mit euren Benefits zu übertreffen, weil ihr glaubt, das würde Mitarbeiter ans Unternehmen binden und die zufriedener machen. Das ist eine ganz böse Falle, in die ihr da reingeratet. Denn alles, was ihr kommuniziert, ist, natürlich kriege ich überall alle möglichen Benefits. Und wenn ich die nicht kriege, dann ist es schon mal scheiße. Ja, das ist, glaube ich, mittlerweile sehr schön im Markt angekommen. Also da habt ihr euch alle keinen Gefallen getan, anstatt was anderes zu bieten, was die Menschen wirklich wollen. Wenn die Menschen sind so geil auf die Benefits, nein, sind gar nicht geil drauf, die erwarten es einfach mittlerweile. Ja, als zusätzliches Schmerzensgeld. Weil sie eben nicht in eine tolle Umgebung kommen, wo die sich drauf freuen, mit den anderen wieder richtig Gas zu geben. Und ja, das ist die Realität für Menschen, wenn sie wirklich gut behandelt werden. Dann wollen knapp 90% wirklich gerne arbeiten und tolle Ergebnisse produzieren. Nur das haben wir ihnen gut ausgetrieben in diesem Land. Weil es eben diese Diktion ist, hier kriegst Geld, halt die Fresse, mach deine Arbeit. Interessiert keinen, was du willst. Interessiert keinen, was du zu sagen hast. Das wird mir täglich in Nachrichten über die Social Media Plattformen gespiegelt als Reaktion auf meine Posts. Täglich, auch aus Führungsebenen, auch aus Unternehmerkreisen, was die in anderen Unternehmen sehen. Die Leute fühlen sich komplett ignoriert. Das ist real und das kostet euch unglaublich viel Geld. Es kostet euch Milliarden. Ja? So, wenn du jetzt noch überlegst, unter dem Aspekt Leadership, Unternehmenskultur, Produktivität, Mitarbeiterzufriedenheit, ist es faktisch einfach so, dass der größte Teil, ungefähr 9 von 10 kleinen mittelständischen Unternehmen, keine zusätzlichen Arbeitskräfte brauchen, sondern andere Führung, eine andere Unternehmenskultur. Weil es geht um die Produktivität und nicht um die Anzahl der Menschen. Ja, und guckt euch die Zahlen an, die Produktivität sinkt in Deutschland seit Jahrzehnten bereits. Deswegen braucht man immer mehr Leute für immer weniger Effekt. Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Wenn du jetzt überlegst, was du dir an Geld sparen könntest, weil du nicht andauernd neue Leute einstellen musst, sondern weil du auf einmal Leute hast, deren Produktivität so hoch ist, dass du möglicherweise sogar schon einen Personalüberhang hast, wenn alle wirklich mal arbeiten würden. Das ist doch absurd, was da für Geld aus dem Fenster rausgeschmissen wird, nur weil sich niemand Gedanken über den systematischen und strukturierten Aufbau eines Unternehmens Gedanken macht. Und darin auch nicht über die Daten, die man sammeln muss, wie zum Beispiel Probleme, Produktionsfehler, ja, Fehlerquote, Krankenstand und dann eben diese Dinge, wie ist die Dynamik in den Teams, wie ist die Kommunikation, wie ist die Kultur, wie ist tatsächlich die Mitarbeiterzufriedenheit und nochmal, mit Mitarbeiterumfragen kriegst du gar nichts raus. Da kriegst du ein paar Informationen, die extrem oberflächlich sind, weil die Leute sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen und keiner hat Bock, seinen Arsch zu riskieren. Anonyme Mitarbeiterbefragungen sind komplett sinnlos, weil du damit einfach Tür und Tor öffnest für allen möglichen Kram, den sich die Leute einfach mal von der Seele reden wollen und du kannst es ja gar nicht einordnen. Du weißt ja gar nicht, von wem kommt es. Also wie ist der Kontext? Was bedeutet das für das entsprechende Team, für die entsprechende Abteilung? Sondern du kriegst einfach wild gestreut lose Informationen und auch bei anonymen Mitarbeiterbefragungen weiß man, dass das Misstrauen der Mitarbeiter sehr hoch ist und dass sie befürchten, dass man trotzdem rauskriegt, wer es gewesen ist. Und üblicherweise ist ja auch da die Teilnahmebereitschaft eher gering. Ja, also es geht wirklich darum zu verstehen, was wirklich los ist. Und wenn du keine Daten hast, die du systematisch erfasst, dann ist es schlichtweg nicht möglich, irgendwas richtig zu führen. Ich meine, wenn du zum Arzt gehst, warum macht er den ganzen Zinnober? Körperliche Untersuchung, Blut abnehmen, vielleicht Ultraschall, Röntgenuntersuchung, CT, MRT, was wir heutzutage alles machen. Dann machen wir weitere Laboruntersuchungen, machen hier noch einen Test, machen da noch was. Warum machen Ärzte das? Um Daten zu bekommen. Ansonsten machen wir irgendwas. Da kommt jemand mit Übelkeit und Bauchweh. Dafür gibt es ungefähr, keine Ahnung, mindestens 100 verschiedene mögliche Ursachen, die bis zu einem Hirntumor reichen können. Ja? Also wie behandle ich den jetzt, wenn ich keine Daten erfasse? Aber genau so werden Unternehmen geführt. Als würde man keine Diagnostik machen und sagen, hey, ich schreibe dir mal das Medikament hier auf, nimm das mal. Und dann wundert man sich, dass es nicht gut funktioniert und dann macht man so ein bisschen Versuch und Irrtum und dann lässt man es einfach so, es ist so schlimm, ja, nee, halte ich noch aus, ja, okay, cool, dann lassen wir das so. Das wäre das Verhalten als Arzt, ja, ist ja undenkbar, Kein Ingenieur, kein Architekt, kein technischer Beruf, kein Maschinenbauer kann ohne Daten arbeiten. Du brauchst Zahlen, 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 Zahlen. Und für jeden Unternehmer gilt genau das Gleiche. Und wenn du nicht die relevanten Zahlen kennst, ja, wie willst denn du ein Unternehmen wirklich führen? Wie willst du denn wirklich rauskriegen, ob deine Systeme und Strukturen und Prozesse funktionieren, wenn du gar nicht weißt, was nicht funktioniert und wenn du dich auch gar nicht drum kümmerst, was funktioniert denn eigentlich nicht und wie oft funktioniert das nicht und gibt es da Querverbindungen? Also wir leben in einer datengetriebenen Welt und Datenanalyse ist ein wichtiger Punkt. Das ist einer von den technischen Aspekten, die natürlich auch gemeistert werden müssen im Unternehmen. Und von da aus kannst du gleich weitergehen, wenn es darum geht, die berühmten Unternehmensziele, die berühmten Zielvorgaben, die Mitarbeiter in aller Regel nicht mal kennen. Und wenn man darüber gesprochen hat, dann haben sie es nicht verstanden. Ja, also das ist ja dieses Konzept, das eine Gesetz von Leadership, die simple Kommunikation. Und wenn Leute die Ziele nicht verstehen und warum es eine Bedeutung hat für sie und für die Organisation, dann spüren sie da keinen Drive einfach. Ja, da ist keine Verbindung da. Und dann machen sie halt, ja, okay, ne? So machen sie halt ihren Dienst nach Vorschrift. Und ich persönlich, ich behaupte nicht, dass es das nicht gibt in Deutschland, ja, um das hier ganz klar zu differenzieren, aber ich persönlich kenne kein einziges kleines und mittelständisches Unternehmen, das zum Beispiel mit OKRs arbeitet, mit Objective Key Results. Das ist die erfolgreichste Methode, mit Zielen und Vorgaben im Unternehmen zu arbeiten, die es gibt. Das ist nicht kompliziert, das ist nicht komplex, aber es braucht halt Arbeit, um sowas systematisch zu etablieren. Man muss sich ein paar Gedanken drüber machen, man muss sich über die Kommunikation Gedanken machen und so weiter. Ja, das wäre das Nächste. Also auf der einen Seite die Daten erfassen, was passiert denn im Betrieb alles, was funktioniert nicht, was lernen wir daraus? Und auf der anderen Seite tatsächlich auch die Soll-Daten sozusagen, Soll-Daten, ja, richtig zu kommunizieren. Worum geht es eigentlich? Wo wollen wir hin? Was brauchen wir dafür? Warum macht das Ganze Sinn? Wie ist deine Rolle da drin? Wie ist deine Bedeutung da drin? Mit solchen Sachen zu arbeiten, auch das Systematik. Sich mit Geld zu beschäftigen, sich mit Finanzen, mit Steuern, mit Gesellschaftsrecht zu beschäftigen. Die wenigsten machen das. Das ist der absolute Horror. Es werden zwar GmbHs gegründet, wie doof, aber viele wissen gar nicht, was sie damit eigentlich machen können. Und die meisten wissen ja nicht mal wirklich, was mit dem Geld in ihrem Unternehmen vorgeht. Das ist so Geschäftsführung bei Kontostand. Wenn es nicht so gut läuft, geben wir mehr Gas und dann ist das Konto wieder gut gefüllt und dann entspannen wir uns, lehnen uns zurück. Da ist kein System drin, da ist keine Struktur drin, da ist auch keine echte Kultur drin, weil wir machen halt irgendwie so nach Bedarf irgendwie was. Ja, und dann gibt da halt der Boss mal wieder Gas, steigt allen ständig auf die Füße, arbeitet sich selber halt kaputt, dann stimmt die Kohle wieder und dann ist man halb ausgebrannt und braucht erstmal eine Pause, lehnt sich zurück und dann fällt alles wieder auf den Nullpunkt. Und das ist das, was typischerweise KMUs in Deutschland machen. Die pendeln die ganze Zeit rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, im Idealfall. Oder sie pendeln irgendwie so in kleinen Bewegungen um den Nullpunkt rum, hangeln sich im Konto kurrent von Monat zu Monat, um die Gehaltsrolle zu bezahlen. Ey Leute, das ist doch kein Leben, das ist eine Existenz. Was soll denn das Ganze? Ja, und das durchschnittliche Wachstum von KMU in Deutschland, irgendwie bei 1-3%, das ist ja gar kein Wachstum. Das ist ja geringer als die Inflationsrate. Das heißt, das ist ein Schrumpfungsprozess, wo nicht entgegengesteuert wird. Und warum wird nicht entgegengesteuert? Weil ihr das gar nicht könnt. Denn ohne die Daten und ohne entsprechend zu handeln und ohne ständig dazuzulernen und ohne Dinge die ganze Zeit zu verändern, habt ihr keine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Und wenn ich einfach merke, hier seit Jahrzehnten wird in Deutschland Führung einfach von anderen gelernt, die auch nicht wissen, wie es funktioniert. Ja, man guckt rechts, man guckt links, alle machen das Gleiche, das ist halt eben so. Dann gibt es ganze Bücher darüber, die genau das immer weiter verstärken, weil sie auch nur den Scheiß aufschreiben, der nicht funktioniert, oder weil sie auch bloß diese ganzen Theorien, die wirklich nichts anderes sind als Theorien, die von irgendwelchen Wissenschaftlern oder möchtegern Wissenschaftlern von irgendwelchen Hochschulen oder so mal zusammengetragen worden sind, da kolportiert werden. Und die haben mit dem menschlichen Miteinander, mit der menschlichen Interaktion nichts zu tun. Und das wird gebetsmühlenartig wiederholt. Und dann merken alle, dass es nicht funktioniert. Denn ich kenne persönlich, ich habe kein Unternehmen in den letzten 10 Jahren kennengelernt, wo es funktioniert hätte, wo es mit den Mitarbeitern funktioniert hätte, wo es im Team funktioniert hätte, wo nicht genau diese typische Geschichte laufen würde. Wir haben immer die gleichen Probleme, wir kommen nicht richtig voran. Immer wenn wir glauben, wir schaffen den Sprung auf nächste Level, dann passiert wieder irgendwas, hat nicht funktioniert, haben wir schon ausprobiert. Bla bla, Mitarbeiterprobleme, muss mich um alles kümmern, muss immer vorne weggehen, die wollen nicht, geht nicht, Probleme. Und was wird gemacht? Immer das Gleiche. Also Leben besteht aus Lernen zu einem guten Teil. Und ich bin auch immer wieder entsetzt, dass Unternehmer diese ganzen Studien, zum Beispiel vom Gallup Institut, zum Beispiel von Deloitte, zum Beispiel von anderen Unternehmen in diesem Bereich oder auch von den großen Instituten, den großen Unis in den USA, die sich sehr viel Arbeit machen im Bereich organisationale Psychologie zum Beispiel, Organisationsmanagement und so weiter, die kennt keiner in Deutschland. Und ja, das sind keine Daten, die in Deutschland erhoben werden, zum Teil, also Deloitte und Gallup zum Beispiel machen das international. Aber auch, was die amerikanischen Hochschulen erarbeiten, das kannst du ja fast 1:1 übertragen, weil es geht um Menschen und es geht um soziale Interaktion und die ist immer überall gleich mit bestimmten kulturellen Besonderheiten. Okay, fair enough, wir kommunizieren anders als die Amis miteinander. Aber grundsätzlich ist das alles gleich und übertragbar und da kann man irre viel daraus lernen und das wäre Verpflichtung eines Unternehmers, diese Dinge zu lernen, sich kontinuierlich weiterzubilden. Während meiner aktiven Zeit als Arzt bin ich jeden Abend da gesessen und habe die aktuellen Papers gelesen. Um einfach nichts zu verpassen, um auf dem aktuellsten Stand zu sein. Die Welt dreht sich weiter, Erkenntnisse werden gewonnen, Erkenntnisse werden verworfen. Die Dinge, die wir früher gemacht haben, machen wir heute nicht mehr. Dinge, die man früher als Standard gesehen hatte, sind heute No-Nos. Also es ist alles im Fluss. Und das gilt für einen Unternehmer ganz genauso. Und was wird unternommen? Nix. Nix. Sondern es bleibt dabei, naja, müssen wir uns irgendwann mal drum kümmern, aber nicht gerade jetzt, wir haben gerade so viel zu tun. Also es ist für mich wirklich schizophren. Es ist für mich wirklich schizophren. Das ist so, als würdest du schwer bluten, aber du hast jetzt keine Zeit, dich um die Blutung zu kümmern, weil du gerade was anderes machen musst. Das ist ja völlig irre. Es ist ja völlig irre. Und dabei ist es so simpel, denn diese Dinge aufzubauen, ja, das erfordert mal Arbeit. Nur, sobald diese Arbeit erledigt ist, wird es ja so viel einfacher. Und dann kommt der Return auf das Investment. Ja, das ist wie beim Investieren. Du musst erst Geld in die Hand nehmen, die Assets erwerben und dann werden die Assets irgendwann den Return liefern. Idealerweise planbar. Das ist beim strukturierten, systematischen Unternehmensaufbau ganz genauso. Am Anfang investierst du Zeit und Energie und auch Geld, weil du wirst Leute brauchen, die dir das zeigen. Du wirst Trainer brauchen, du wirst Lehrer brauchen, du wirst Coaches brauchen. Du wirst es alleine nicht hinkriegen. Das ist einfach nicht möglich. Und dann machst du die ganzen Dinge und dann merkst du währenddessen schon, wie alles besser wird, wie alles leichter wird und dann hast du einen Laden hingestellt, der strukturell systematisch gut funktioniert, Kultur, Leadership, alles on point, ja, das Ganze unterliegt der täglichen Wartung, also es ist nicht so, dass du das einmal gemacht hast und dann brauchst du es nie wieder anfassen. Kontinuierlich muss daran gearbeitet werden, kontinuierlich wird es verbessert, aber das sind ja dann Inkremente, das heißt, solange dieser Prozess kontinuierlich weiterläuft, brauchen wir immer nur kleine Veränderungen machen und auch nicht die ganze Zeit, sondern wenn wir merken, okay, hier haben wir Verbesserungspotenzial eruiert, weil wir eben nicht zufrieden sind, weil wir immer hinschauen, was geht besser, dann machen wir diese Anpassung und ersparen uns eine Menge Probleme und Ärger downstream. Das tut aber kaum jemand, sondern alle wurschteln irgendwie immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter und dann platzt die Bombe. Und das ist niemals überraschend oder zufällig, sondern das ist immer das Ergebnis davon, dass einfach über lange Zeit ignoriert wurde, was tatsächlich zu tun gewesen wäre und all die kleinen Probleme, vermeintlich kleinen Probleme, einfach beiseite gedrängt wurden, weil, naja, eigentlich läuft's doch. Und das ist der größte Fehler, den man machen kann. Man braucht auch hier eine Struktur. Man braucht eine Struktur dafür, um richtig hinzuschauen, um zu reevaluieren, um sich selber in Frage zu stellen, um dass die gesamten Abläufe immer wieder in Frage zu stellen, um herauszufinden, wie das besser geht. Das ist das, Anführungszeichen, Geheimnis von Unternehmen wie Toyota zum Beispiel, die wirklich Standards gesetzt haben, auch in dieser Hinsicht weltweit, und deren Manager auf der Welt unterwegs sind, die gebucht werden, um anderen Unternehmen das zu zeigen. So, und kleine und mittelständische Unternehmen haben es so viel leichter, diese Dinge zu tun, einfach weil die schiere Masse nicht so groß ist. Das heißt, ihr könnt sehr viel schneller solche Strukturen und Systeme etablieren, ihr könnt sehr viel schneller Vertrauen zu den Leuten herstellen, ihr könnt sehr viel schneller diese Connection aufbauen. All diese Dinge, das ist ein riesiger Vorteil von kleinen Organisationen, weil die sich so schnell bewegen können, weil die sich so schnell verändern können. Das ist natürlich ein Problem, wenn die Person an der Spitze, die das Ganze initiieren müsste, dazu nicht bereit ist und überhaupt nicht die Notwendigkeit erkennt. Und das Schlimme daran ist, und auch das wird mir fast täglich geschrieben, offensichtlich ist es so, dass viele Arbeitnehmer letztlich eigentlich gerne in ihrer Arbeitsstelle bleiben würden, aber mit ansehen müssen, erstens, wie sie alle behandelt werden, was niemand mag, ja, wird nicht zugehört, wird ignoriert, wirst belächelt, wirst herabgewürdigt und so weiter, Micromanagement. Und auf der anderen Seite einfach sehen, hey, es gäbe hier Dinge zu tun und die werden unterlassen und deswegen geht das hier kaputt, deswegen gehen immer wieder Leute und dann gehen auch Leute, die wirklich gut waren. Und ich sehe mit an, wie der Laden hier runtergeritten wird und das macht den Leuten echt zu schaffen, das macht den Leuten Bauchweh, das ist euch, glaube ich, gar nicht klar. Wie groß der Impact auf die Arbeitnehmer ist, die gerne irgendwo mal dauerhaft einfach vernünftig arbeiten möchten, in einer vernünftigen Atmosphäre, und die einfach sehen, ey, das wird hier einfach kaputt gemacht, was soll denn die Scheiße? Und irgendwann gehen die natürlich auch, weil die keinen Bock haben, dann am Schluss keinen Platz in einem Rettungsboot mehr zu kriegen, auf gut Deutsch, wenn die Titanic endgültig untergeht. Ja? Also denkt doch mal über die Gesamtverantwortung nach, die ihr habt, auch für die Leute, was das auch mental, was das psychologisch mit euren Mitarbeitern macht. Die fühlen sich nämlich nicht gut, und zwar keinen einzigen Tag. Und man darf man nicht vergessen, die Zeit in der Arbeit, das ist die zweitgrößte Zeitportion für Menschen im arbeitsfähigen Alter nach ihrer Schlafphase. Ja, das hat einen gigantischen Impact auf die Menschen selbst. Das ist auch in, ich weiß nicht wie viele Studien, sehr gut rausgearbeitet worden, und die tragen das mit nach Hause in ihre Familien. Es zerstört Familien, es zerstört Beziehungen. Warum? Weil die Kultur im Unternehmen von keine Beziehung natürlich die Menschen durchdringt und natürlich nehmen die das mit nach Hause. So funktionieren wir als soziale Wesen. Wir können uns dem gar nicht entziehen und das ist Verantwortung der Unternehmer. Und wenn du das mal ein bisschen weiterspinnst, dann muss man sagen, die Unternehmer sind dafür verantwortlich, wie die Menschen in diesem Land miteinander umgehen. Wir haben, glaube ich, 42 Millionen Arbeitnehmer. Das ist etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Ja, das sind eure Multiplikatoren. Und was mit denen jeden Tag gemacht wird, das reproduzieren die woanders, überall. Da kann man mal eine Runde drüber nachdenken. Ja? Also, um auf den Punkt zurückzukommen, wenn ein Unternehmen nicht systematisch aufgebaut wird, und das passiert idealerweise von Tag 1 an, passiert es in aller Regel nicht, einfach weil das Wissen gar nicht da ist, weil gar nicht die Kenntnis darüber, davon besteht, dass das so sein sollte, sondern man macht halt irgendwas und dann funktioniert das. Ja, und auch wenn du da ein tolles Team hast, ja, so gerade in den jungen Startups ist das ja so, sind alle on fire und alle motiviert und eine super Crew und dann machen die am Wochenende Party und alles ist toll und alles ist super und alle geben Vollgas und das Ding geht raketenmäßig durch die Decke. Gerade hier wird gerne übersehen, dass auch dann es genauso wichtig ist wie überall sonst, all diese Dinge zu tun, Systeme, Strukturen und vor allen Dingen eine echte Unternehmenskultur aufzubauen, die mehr ist als wir sind alle on fire und wir sind alle total cool und wir mögen uns alle total gerne und wir geben alle voll Gas, weil das funktioniert nur ein bestimmtes Stück lang. Wie gesagt, auch da gibt es tonnenweise Daten und Studien drüber über Jahrzehnte hinweg. Das hört irgendwann auf und spätestens, wenn es mal nicht alles Sunshine ist, zerfasert die Sache ruckzuck. Ja, weil wenn es gut läuft, sind immer alle gut drauf und dann ist immer alles easy und dann sind immer alle on fire. Bloß wenn es dann mal wirklich hart wird, spätestens dann ist Ende Legende. Und wenn du dann keine Unternehmenskultur hast, die darauf vorbereitet ist, die einen echten Zusammenhalt zeigt und nicht bloß dieses oberflächliche, yeah, wir alle hier cool miteinander, Party am Wochenende, yeah, wir sind toll, dann bist du im Arsch. Und das ist ein Zeitpunkt, das ist nicht die Frage, ob der kommt, sondern wann der kommt. Deswegen ist niemand frei von der Verpflichtung, das vernünftig auf eine solide Basis, auf ein Fundament zu stellen. Denn nur happy, happy und wir sind super und sind alles Raketen hier im Unternehmen, das reicht nicht. Das reicht nicht. Und ich kriege das immer wieder so mit, gerade auf LinkedIn. Da sind ja, also viele Startup-Gründer sind ja da sehr aktiv, weil die einfach eben verstehen, dass das Internet und Social Media extrem wichtig sind als Plattform. Und ich habe das erst neulich gesehen, und zwar, das war unter einem Post von einem sehr erfolgreichen Gründer. Mit einem Partner zusammen haben die so klamottentechnisch was hochgezogen, macht irgendwie 8-stellige Umsätze, was auch immer das bedeutet. Ich weiß ja nicht, wie hoch die Werbebudgets sind, ne? Umsatz, Schmumsatz, aber whatever, das Ding ist halt richtig hochgegangen und Dutzende von Mitarbeitern in den letzten 2 Jahren eingestellt. Und der hat einen Post darüber geschrieben, dass er alle Sprachnachrichten auf 1,5 bis doppelter Geschwindigkeit anhört, um Zeit zu sparen. So, das ist ganz cool, kann man machen. Ich mache das mit Hörbüchern und Podcasts auch, wo es geht. Die Geschwindigkeit ein bisschen hochschrauben. Es muss natürlich schon so sein, dass ich immer noch nachvollziehen kann, was da gesprochen wird. Bei Sprachnachrichten mache ich das normalerweise nicht. Denn der Punkt ist, eine Sprachnachricht sollte einfach so kurz wie möglich sein. Und ich habe ein Limit von 2 Minuten. Wer mir was Längeres schickt, höre ich mir gar nicht an. Und das kommuniziere ich auch so entsprechend. Das bringt Leute dazu, wirklich spezifisch und präzise zu sein und direkt zum Punkt zu kommen und nicht groß drumherum zu labern. So, und das ist da offensichtlich nicht so. Der kriegt halt oft viel Gelaber und das hört er sich dann halt schnell an, um dann schneller die Informationen extrahieren zu können. Und da hat auch einer in den Kommentaren drunter geschrieben, ja, wäre doch irgendwie besser, wenn die Leute präziser kommunizieren würden, damit man gar nicht so lange Nachrichten bekommt. Und dann schreibt eben dieser Gründer, ja, ist ja nicht mein Job, die Leute dazu zu erziehen, dass die präzise kommunizieren. Siehst du, und das ist zum Beispiel so eine ganz große Falle. Deswegen bringe ich das hier mit rein. Das hat was mit System zu tun. Denn das muss Teil einer Unternehmenskultur sein, die systematisch so aufgebaut wird. Die Leute müssen verstehen, dass Zeit ein rares Gut ist. Und das ist ja offensichtlich auch die Erkenntnis. Denn warum müsste ich sonst die Sachen auf 2-fach Speed anhören? Es geht ja um Zeit, nicht wahr? Viel besser ist es, durch präzise und spezifische Informationen Zeit zu sparen, weil das Verständnis natürlich auch höher ist und weil du viel besser Entscheidungen treffen kannst. Also das hat so Kumulativeffekte. Und jetzt einfach zu sagen, ja, wenn die Leute das nicht machen, das ist ja nicht mein Bier, als Leader, dann hast du ein Riesenproblem. Und zwar erstens in deinem Verständnis von Leadership und was eine Organisation wirklich auf Dauer erfolgreich macht und dann auch in diesem Neglect, dass es nicht deine Verantwortung wäre. Doch ist es. Natürlich nicht zu jedem persönlich hinzugehen und es zu erklären. Aber es muss schon die Kommunikation darüber geführt werden, wie wir die Dinge hier tun und wie präzise und spezifisch wir kommunizieren wollen und warum das Sinn macht. Ne? Simple Kommunikation. Was ist das Ziel? Warum macht es Sinn? Damit alle auf diese Ebene kommen. Denn ist ja schön, dass er die Sachen doppelt so schnell anhört, um für sich Zeit zu sparen. Aber das liegt sicherlich auch an seinem Unternehmer ADHS. Denn der gleiche Mann hat vor nicht mal einem Jahr einen Poster darüber gemacht, dass er während Zoom-Konferenzen seine Nachrichten checkt und irgendwelche anderen Sachen macht und deswegen in den Calls nicht wirklich mitbekommt, was los ist. Also er hat so ein generelles Aufmerksamkeitsproblem und Strukturproblem, aber das ist eine andere Story. Sondern was kostet das alle anderen im Unternehmen an Zeit und an Misskommunikation? Weil gerade wenn es so sehr ausschweifende Nachrichten sind, ist oft gar nicht klar, worum es eigentlich wirklich geht und was jetzt passieren soll. Das hat einen riesigen Impact auf eine Organisation. Und solche Dinge zu ignorieren, ist ein systematischer, ist ein struktureller Fehler und es wird zu ganz großen Problemen führen. Garantiert. Und das so abzutun, weil wir sind ja alle so cool und alle so geil und ich bin sowieso der Geilste, weil ich kann Nachrichten doppelt so schnell anhören. Da ist schon scheiße viel Ego drin und da werden einfach Risiken ignoriert. Ich verweise zum 100. Mal auf Jim Collins, die Doom Loop, was dann typischerweise dazu führen wird, dass das Unternehmen irgendwann schlagartig in massive Probleme gerät. Und wir wissen, massive Probleme entstehen immer aus einer sehr langen Kette und Kaskade von kleinen, ignorierten Problemen. Und die erkennst du sehr schnell, wenn du einen systematischen Ansatz hast. Nun, lange Rede, kurzer Sinn. Bau das Ganze systematisch und strukturiert auf. Wenn du nicht weißt, wie das geht, helfe ich dir gerne dabei. Dann ist das genau das, was ich für Unternehmer tue. Das ist genau das, was wir in der Rising King Academy tun. Wir bauen Systeme und Strukturen und Prozesse auf. Wir schaffen ein solides Fundament für ein Unternehmen. Wir etablieren Kultur, Werte, Leadership, alles, was dazugehört. Und das führt eben dazu, dass dort andere Unternehmen entstehen, als du das gemeinhin so kennst. Und ich bezweifle es auch stark, dass du einen anderen Mastermind findest, der das so umfassend und so strukturiert und so präzise macht. Und wenn du dir das Ganze mal angucken möchtest, dann komm doch einfach mal in meine Unternehmer-Lounge. Dort kannst du dein brennendes Problem mitbringen und dann lösen wir das zusammen und du gehst mit dem Fahrplan nach Hause. Und das Ganze ist auch noch for free. Und den Link zur Unternehmer-Lounge findest du hier in den Shownotes. Und jetzt setz dich doch einfach mal hin und guck, welche Systeme, Strukturen und Prozesse hast du alle bereits in deinem Unternehmen schon bereits erfolgreich aufgebaut? Wie umfassend ist das Ganze? Ist alles abgebildet, was abgebildet werden muss? Und auf der anderen Seite, was fehlt noch und wo muss noch Arbeit, Systematik, Struktur investiert werden? So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es doch bitte weiter, teile diesen Podcast und hinterlass mir doch bitte, egal auf welchem Portal du diesen Podcast gehört hast, eine Bewertung. Das hilft mir sehr und vor allen Dingen hilft es anderen dabei, diesen wertvollen Podcast zu finden und ihn auch weiterzugeben.